Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Und falls Sie sich schon immer gefragt haben sollten, wie Sexspielzeug klingt, wenn es singt, wir machen es uns selber, wir faken es uns selber, dann habe ich eine Antwort für Sie.
We'll make it on our own. We'll fake it.
Entnommen dem Werk der Künstlerin und Musikerin Peaches, das jetzt in seiner Gesamtheit in Hamburg ausgestellt wird, mit mehr als Sextoys, aber die sind auch dabei. Dann interessiert uns Verdis dunkelste Oper über Hass und Missgunst. Die hatte heute bei den Salzburger Festspielen Premiere. Außerdem sind wir dabei, wenn Vangelis seine neue Musik bei einer Tanzperformance präsentiert. Wir wollen wissen, wer für einen der wichtigsten deutschen Kunstpreise nominiert ist. Und gleich fragen wir, ob es eigentlich was bringt, Rechtsextreme zu einer Diskussion zu bitten. Chemnitz, ein Jahr nach den teilweise rechtsextremen Aufmärschen. Was hat sich in der Stadt getan? Eine Dokumentation des MDR zeigt das demnächst. Zur Vorabpremiere dieser Dokumentation soll es eine Podiumsdiskussion geben mit einigen Protagonisten des Films, unter anderem Arthur Oesterle. Er war damals Ordner bei den Aufmärschen und wird zitiert mit dem Satz, Zitat, meinetwegen bindet euch den rechten Arm an, wir sind heute hier als Volk und nicht als politische Gesinnung. Zitat Ende. Er sollte auf dem Podium sitzen, zum Beispiel auch mit einer Vertreterin der Grünen Jugend, mit einer Politikwissenschaftlerin, der Oberbürgermeisterin von Chemnitz und dem Programmdirektor des MDR. Und es hagelte immer mehr Absagen. Man wolle nicht mit einem Rechtsextremen auf einem Podium sitzen. Heute nun hat der MDR die Runde komplett abgesagt. Es wird zwar eine Filmpremiere geben, aber nur ein Gespräch mit den Machern des Films. Matthias Quent ist am Telefon, Rechtsextremismusforscher, Autor eines Buches, eines aktuellen Buches mit dem Titel Deutschland rechts außen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
War das richtig, diese Runde abzusagen?
Na, dem MDR blieb ja gar nichts mehr anderes übrig, nachdem fast niemand mehr auf dem Podium sitzen sollte, bis auf ein Rechtsextremer und eine Professorin aus der Stadt. Insofern war das tatsächlich eine alternativlose Entscheidung. Die Frage war, ist vielmehr, ob es richtig gewesen ist, diese Veranstaltung überhaupt so zu planen oder ob das nicht zutrifft, was die vielseitige Kritik dem MDR vorgeworfen hat, nämlich, dass das schlussendlich eine verantwortungslose Entscheidung war, so ein Format mit einem Neonazi auf dem Podium überhaupt anzusetzen.
Naja, es war ja eben genau dieser Arthur Oesterle, an dem entbrannte der Streit, ein Rechtsextremer. Ich glaube, das kann man so eindeutig sagen, nach seinen auch öffentlichen Äußerungen. Inzwischen übrigens AfD-Mitglied. Warum sollte man nicht mit ihm öffentlich reden?
Na, Sie haben ihn ja eben zitiert mit dem Satz, wir sind heute nicht als politische Bewegung hier, wir sind als Volk hier. Und daraus spricht genau die Mimikrie, das heißt die Tanzstrategie der radikalen Rechten, mit der sie versuchen, durch Auftritte in der Öffentlichkeit, seien sie demonstrativer Art und Weise wie in Chemnitz oder eben auch in der Inszenierung in der Öffentlichkeit, bei Podiumsdiskussionen in den Medien, sich zu normalisieren, Normalität zu suggerieren, darüber hinwegzutäuschen, dass sie eine im Kern rechtsextreme Agenda verfolgen. Im Fall dieses Herren ist es sogar noch schlimmer. Er ist nicht nur AfD-Mitglied und Leiter des Ordnungsdienstes gewesen. Er wurde auch in dem vergangenen Jahr noch bei Demonstrationen des neonazistischen Dritten Wegs gesehen. Man tappt in die Falle von denen, die den demokratischen Diskurs zerstören wollen, wenn man sie einlädt, daran teilzuhaben. Man kann solche Podien auch anders gestalten. Man kann mit Experten und Expertinnen reden. Man kann mit Betroffenen rechter Gewalt reden. Und letztlich ist ja auch die Gefahr, dass die Kernaussage oder auch das aufklärerische Moment zu einer Reportage, wie sie der MDR dort geplant und sicherlich auch durchgeführt hat, ich kenne sie ja nicht, aber das ist ja das Anliegen von Dokumentation, dass man dieses Anliegen damit eigentlich konterkariert.
Also in der Dokumentation ist das sozusagen okay, es ist möglich, es ist tolerabel, was Arthur Oesterle sagt, aber auf dem Podium ihn dann vielleicht mit sachlichen Argumenten begegnen, ist nicht in Ordnung?
Ihn mit sachlichen Argumenten dagegen zu stellen, ist das eine in einer Dokumentation, die der Einordnung dient, wo man das sozusagen einordnen kann, wo man Aussagen überprüfen kann, wo man Aussagen, wenn sie instrumentell sind, wenn sie taktisch sind, wenn sie gelogen sind, auch mit der Wirklichkeit noch abgleichen kann. In schnelllebigen Saalveranstaltungen, Podiumsdiskussionen ist das oftmals nicht möglich. Und wir mussten in der vergangenen Zeit immer wieder sehen, und zwar auch im Fernsehen bei Anne Will, bei Hart aber fair, dass selbst hochprofessionelle Moderatoren Moderatorinnen nicht in der Lage sind, die im Kern Lügen und die Falschdarstellung, die rechtsradikale Akteure dort von sich geben, die richtig zu stellen, weil sie vielleicht nicht ausreichend vorbereitet sind oder weil sie daran kein Interesse haben. Das ist Spekulation. Aber wir mussten immer wieder sehen, dass das Anliegen, vielleicht auch das aufklärerische Anliegen, mit solchen Akteuren ins Gespräch zu kommen, dass das doch sehr oft vor allem denen genutzt hat, den eigentlich eine demokratische Willensbildungsagenda eher im Wege steht, nämlich rechtsradikale Akteure, die das nutzen, um ihre im Kern rassistischen, antisemitischen und antidemokratischen Thesen dadurch zu normalisieren und zu einem breiteren Publikum zu tragen.
Warum automatisch normalisieren, wenn das Publikum kritisch eingestellt ist oder zumindest sich eine eigene Meinung bilden will, der Moderator, die Moderatorin perfekt vorbereitet ist, allem auch kontern kann, dann sind doch solche Aussagen vielleicht für sich selbst sprechend, oder?
Nun stellen Sie sich mal eine Lehrerin oder einen Lehrer vor, die im Alltag damit beschäftigt ist, Jugendlichen, die möglicherweise rechtsaffin sind, die bestimmte Dinge nachplappern, die sie auf YouTube sehen, dann anfangen vom Volkstod oder vom großen Austausch oder von ähnlichen rechtsextremen Verschwörungstheorien zu fabulieren, denen im Alltag etwas zu entgegnen und dem zu sagen, Leute, das ist aber nicht auf der Ordnung des Grundgesetzes. Dann versucht sie dort eine Gegenstimmung herzustellen, die Möglichkeit eines Diskurses auch mit anderen Schülern und Schülerinnen, und dann kommt er und sagt, aber das wurde doch gestern von dem und dem im Fernsehen ganz genauso gesagt, das kann doch nicht sein, dass das jetzt komplett falsch ist. Das bedeutet, dieses Einsickern, und das soll das Beispiel zeigen, dieses Einsickern, diese Normalisierung passiert ja ganz perfide und ist sozusagen auch zielgerichtet an bestimmte Milieus gerichtet. Das ist die Gefahr, dass man dem nicht Herr wird. Vielleicht schafft man es sogar noch während der Veranstaltung, aber was das dann im Teilen des Publikums auslöst, das hat man dann spätestens eben nicht mehr unter Kontrolle.
Wir erleben ja immer wieder Einladungen, Ausladungen, Absagen. Das ist eine lange Liste, wenn es darum geht, ich sag mal, mit Rechten zu reden. Das ist ja so ein bisschen der Hashtag, das Schlagwort dazu. Also immer, wenn es um rechte Kräfte geht, kommt äußerste Unruhe rein. Wir haben es damals erlebt bei der Debatte um die Absage eines Punkkonzerts beim Bauhaus in Dessau. Viele andere Beispiele gibt es. Also welche Voraussetzungen müssten denn eigentlich gegeben sein, wenn man mit Rechtsaußen reden will?
Wenn es um Rechtsradikale geht, das bedeutet, wenn es um Personen wie Österle geht oder um andere Protagonisten der sogenannten neuen Rechten, auch in großen Teilen der AfD, dann gibt es ein vernünftiges Setting in dieser Art und Weise vermutlich überhaupt nicht. Die Gefahr läuft immer mit und man muss sich sehr genau überlegen, ob man die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht hat, im Umgang mit diesen Rechtsaußenpositionen, ob man die immer wieder wiederholen will oder ob man nicht an den Punkt kommt, wo ja verschiedene Talkshows das zumindest auch zeitweilig schon mal gemacht haben, zu sagen, nein, ihr benutzt unsere Sendung, ihr habt kein Interesse an einem sachlichen Diskurs, ihr benutzt das für Propaganda, das ist nicht der Sinn der Veranstaltung und deswegen laden wir euch nicht mehr ein. Ich denke, dass das ein Vorgang ist, eine Form des Umgangs ist, die durchaus selbstbewusst und wehrhaft ist und deswegen auch einer wehrhaften Demokratie gut anstehen würde.
Sagt der Autor und Rechtsextremismusforscher Matthias Quent, also über eine abgesagte Podiumsdiskussion, ein Podium, auf dem auch ein Rechtsextremer sitzen sollte, und die Dokumentation ein Jahr danach, Chemnitz nach den rechten Aufmärschen, ist zu sehen am 26. August um 22.45 Uhr im Ersten und danach auch in der Mediathek. Herr Quent, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Vier junge Künstler, Künstlerinnen bekommen ein wichtiges Podium von heute an im Hamburger Bahnhof in Berlin. Sie sind nominiert für den Preis der Nationalgalerie und zeigen jetzt ihre Werke. Carsten Probst hat sich schon mal umgeschaut. Ich meine, bei der letzten Vergabe vor 2 Jahren gab es viel Kritik. Die Künstlerinnen monierten damals, dass man mehr über ihr Geschlecht und ihre Herkunft reden würde als über ihre Kunst. Denn die Vergabezeremonie sei unendlich lang gewesen. Erst am Ende ging es um sie, um die Kunst. Davor gab es Selbstbeweihräucherungen der Ausrichter, so hieß es. Ist diesmal etwas anders?
Ja, also man hat schon versucht, sich das zumindest ein bisschen zu Herzen zu nehmen. Man kann jetzt nicht sagen, dass alles geändert wurde. Einige Kritikpunkte waren aber wirklich gerechtfertigt, muss man sagen. Die Zeremonie zum Beispiel war pompös, es traten Schauspieler auf und so weiter. Es ging also um alles, nur nicht um die Kunst, genau genommen. Und zumindest ein bisschen hat man sich das jetzt zu Herzen genommen. Udo Kittelmann, also der Direktor der neuen Nationalgalerie, die ja auch den Preis letztlich verleiht, hat sich heute auch nochmal veranlasst gesehen, zu betonen, wie viel er doch durch die nominierten Künstlerinnen beim Preis der Nationalgalerie generell schon gelernt hätte.
Über die ganzen letzten Jahre konnte man beobachten, dass die künstlerischen Beiträge auch von den Institutionen, und das gilt sicherlich weltweit, immer mehr auch eine ethisch-moralische Verantwortung verlangen. Ich glaube, das ist eine der besten Entwicklungen, die Museen allgemein in den letzten Jahren genommen haben und uns tatsächlich auch intern unter allen Mitarbeitern Grund geben, uns zu verhalten.
Ja, also die ethisch-moralische Verantwortung, die drückt sich jetzt so in kleinen Korrekturen aus. Jetzt ist es eben kein Teilnehmer- oder Nominiertenfeld mehr, das nur aus einem Geschlecht besteht, das demzufolge auch überhaupt nicht zur Diskussion Anlass gibt. Es sind drei Frauen und ein Mann, alle zwischen 1980 und 84 geboren, alle sind in Europa geboren. Ja, und die künstlerischen Arbeiten stehen auch mehr im Vordergrund jetzt. Es gibt so ein kleines Booklet, was wir hier auch auf dem Tisch liegen haben. Genau, das kriegt man als das kriegt man als Besucher mit und darf sich dann sozusagen dann exklusiv vor den Arbeiten dort auf Beschreibungen nur diese Arbeiten freuen und kein Drumherum.
Da geht es wirklich nur um die Künstlerinnen und Künstler hier. Das ist ziemlich eindeutig. Nicht einmal ein Vorwort ist dabei in diesem kleinen Booklet.
Absolut puristisch.
Dann reden wir also jetzt vor allem über die Kunst, über die Künstlerinnen und Künstler und was sie dort zeigen im Hamburger Bahnhof in Berlin bei diesem Preis der Nationalgalerie. Die Nominierten also Pauline Cournier-Jardin, Simon Fujiwara, Katja Nowitzkova und Flaka Haliti. Alles junge Künstlerinnen und Künstler, die müssen ja unter 40 sein, in Deutschland leben. Einige könnten vielleicht bekannt sein. Flaka Haliti zum Beispiel ist jemand, der schon bei der Biennale in Venedig vertreten war, bei den anderen dreien. Vielleicht reden wir mal über das, was Sie da zeigen alle.
Ja, vielleicht auch generell. Also wir kommen nochmal auf diese ethisch-moralische Verantwortung zurück. Das fand ich sehr auffallend.
Großes Wort.
Ein großes Wort, ja. Gerade in dieser Doppelung, von der Kittelmann also sprach. Ich habe eigentlich generell bei so manchen Ausstellungen das Gefühl, dass Kuratorinnen und Kuratoren Kunst immer so ganz gern als Illustration für bestimmte vorgefasste Themen nehmen. Und das spiegelt sich eben, glaube ich, in drei von vier Positionen, die wir hier sehen, eigentlich relativ gut wider. Also ich werde jedenfalls das Gefühl nicht so ganz los, dass so eher politische, kulturelle Großwetterlagen kommentiert werden. Da geht es um UN-Friedensmissionen, bei Flaka Haliti, sag ich mal, um Reproduktionsbiologie oder um die Trivialisierung von Geschichtsschreibung und Kultur in den Massenmedien. Das sind so Themen, die auf der Straße liegen, kann man fast sagen, und die Kunst hier aufgreift. Also beispielsweise Flaka Haliti, die hat also in einem sehr, sehr aufwendig gestalteten Raum so eine sterile Atmosphäre erzeugt, so ein hellgrauer Teppichboden mit hell tapezierten Wänden, an denen so futuristische Motive zu sehen sind, verschlungene Leuchtstoffröhren, die so ein bisschen den Tags von Sprayern ähneln. Aber da drin sind dann eben so zwei Roboterskulpturen, die, das nennt man dann eben dem Booklet, eigentlich aus Materialien gemacht sind, die einem Feldlager der Kosovo Force der UN entnommen sind, sozusagen einem aufgegebenen Feldlager. Ja, und das ist dann so der interpretatorische Wink mit dem Zaunpfahl. Also offenbar wird so eine ganz persönliche Geschichte, Flaka Haliti stammt aus Pristina im Kosovo, eingebettet in die Geschichte des Jugoslawienkrieges, so des künstlichen Friedens, der dann hergestellt wird. Aber es ist eben kein wirklicher Frieden, sondern eher so eine sterile Schutzzone. Und das repräsentieren eben auch diese Roboterfiguren. Man kann also an diesem Beispiel vielleicht sagen, da wird ein historisches Ereignis künstlerisch kommentiert. Man wird in einen Erlebnisraum gebracht, sozusagen, der ein bisschen fast wie ein Musikclub aussieht, so steril in dieser Atmosphäre, und hat dann quasi den Eindruck, man ist mitten in der Geschichte. Und ganz anders ist es denn aber, und das ist wirklich ein Werk, das, finde ich, heraussticht aus dieser ganzen Ausstellung, weil es einen wirklich berührt und eigentlich wirklich mitnimmt, eben das, die Räume von der Französin Pauline Cournier-Jardin, die eine ganz eigene, eindringliche Bildsprache entwickelt hat mit Film- und Rauminstallationen, die auch sehr gut zusammenpassen. Da haben wir zunächst so einen mysteriösen künstlichen Wald fast, wo überall so weiche Vinylobjekte liegen. Die haben so die Form von Frauenkörpern, und wenn man also der Beschreibung der Künstlerin folgt, dann sollen das die Häute älterer Damen sein, die gewissermaßen vom Leben abgelegt wurden. Und dann gibt es zwei sehr aufwühlende Filme, fand ich, die einmal auf die Sexualität in einem bestimmten, also in einem fortgeschrittenen Alter von Frauen eingehen. Eine Sexualität, die in der Isolation stattfindet, nur noch selbstbezogen ist, in eine Art Gefängnisszenerie verlagert, fast surreal, muss man sagen. Ein surrealer Tanz, so in der Selbstbezogenheit eigentlich auch. Und ein zweiter, also richtig wilder Film, handelt von einem Ritual, Ja, in einer unbekannten Stadt, bei der Männer ihre neugeborenen Kinder dem heiligen Sebastian als Opfer darbieten. Und das ist ein Film mit wilden Rhythmen, mit Farben, mit einem Feuerwerk fast von explodierendem Konfetti. Alles eingefangen mit einer wilden, bewegten Super-8-Kamera. Mhm. Ungeschützt geradezu. Und sie haben wirklich den Eindruck, sie gehen völlig verdaddert und aufgewühlt aus diesem Film heraus und wissen eigentlich gar nicht, was das soll. Das ist so ein Appell, so eine unbewusste Emotionalität, die sie sonst in dieser ganzen Ausstellung total vermissen.
Und ich sehe das auch gerade an Carsten Probst, jemand, der wirklich schon seit vielen, vielen Jahren sich Kunst anschaut, um die Welt fährt und vielleicht auch einen gewissen Gewöhnungseffekt auch schon mitgenommen hat. Aber das hat sie, glaube ich, relativ stark berührt. Oder könnte das auch ein Favorit sein? Also für sie offensichtlich?
Also das Werk sticht heraus, habe ich gesagt, in jedem Fall.
Das ist sehr intensiv, ne?
Es ist unglaublich intensiv und in der Gestaltung der Räume auch sehr stimmig. Also die Filme passen sehr gut zu den restlichen Rauminstallationen. Man hat bei dieser Künstlerin das Gefühl, es ist aus einem Begriff, aus einer Sicht heraus, aus einer Anschauung heraus gestaltet. Und dann denkt man hinterher wieder, na, vielleicht kommen aber in der Jury, die das beurteilt, doch wieder eher die Kuratorinnen oder Kuratoren zu Wort, die lieber ein bestimmtes Thema möchten, denen das zu weich ist, zu emotional oder zu indirekt oder was auch immer. Indirekt in Hinsicht auf die Botschaft, die das Ganze haben könnte. Vielleicht ist ihnen das zu unklar. Ich würde es ihr wünschen, dass sie den Preis bekommt.
Wir werden es sehen. Auf jeden Fall kann man sich diese Werke also anschauen von Pauline Cournier-Jardin, Simon Fujiwara, Katja Nowitzkova und Flaka Haliti. Vielleicht auch ein letztes Wort, Carsten Probst. Ich meine, dieser Preis der Nationalgalerie in Berlin hat ja schon auch ein paar Jahre auf dem Buckel und ist ja damals gegründet worden, vielleicht als Konkurrenz zum Turner Prize in Großbritannien, der nun wirklich, ich würde mal sagen, der wichtigste Kunstpreis zumindest Europas ist und das auch immer noch ist. Kann sich dieser Preis der Nationalgalerie tatsächlich daran messen oder ist das Hybris?
Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen. Als der Hamburger Bahnhof eröffnet wurde als Kunstmuseum für Gegenwart, da stand bei der Eröffnung ein großes Modell der Tate Modern, wo der Turner-Preis ja immer vergeben wird. Der Tate Modern und der Tate Britain standen dort als Modell in diesem Raum. Das ist sozusagen eine Art Identifikation dieses ganzen Hauses mit diesem großen Vorbild in London. Man möchte sozusagen das zweite London als Drehscheibe der Gegenwartskunst werden. Und davon ist Berlin leider nach wie vor weit entfernt. Und demzufolge ist auch dieser Preis eher, würde ich sagen, ein Zeichen. Man wäre es gerne, aber ich glaube, es braucht noch ein paar Jahre.
Wir werden es weiter beobachten. Der Preis der Nationalgalerie, also in diesem Jahr 2019, die Nominierten stehen fest, die sind zu sehen jetzt im Hamburger Bahnhof in Berlin. Und im Herbst dann werden wir wissen, wer tatsächlich diesen Preis auch bekommen wird. Carsten Probst hat sich diese Ausstellung für uns angeschaut. Vielen Dank.
Gerne.
Und wir gehen von Berlin nach Salzburg zu den Festspielen. Die versorgen ja gerade die klassische Welt mit vielen wichtigen Premieren. Heute Abend in der Regie von Andreas Kriegenburg eine selten gespielte Oper von Giuseppe Verdi über den ersten Dogen von Genua, Simon Boccanegra. Eine düstere Oper um Macht und Tod, keine großen Mitsing-Arien, sondern ja eher ein dunkler, schmerzvoller Ton und ein Satz aus dem Libretto, der mir aufgefallen ist: Jede irdische Freude ist trügerischer Zauber. Das Ganze dirigiert von Valery Gergiev und gesungen unter anderem von René Pape, Luca Salzi und Marina Rebecca. Und davon hören wir jetzt einfach mal was, nämlich jetzt. Musik aus Simon Boccanegra von Giuseppe Verdi, heute Abend in Salzburg, also die Premiere in der Regie von Andreas Kriegenburg, für uns gesehen von Leon Florian Fuchs. Herr Fuchs, die Genueser Gesellschaft ist ja in dieser Oper voller Missgunst und Hetze. Wie geht Andreas Kriegenburg mit diesem Thema um?
Ja, er verpackt das Geschehen, ich sage tatsächlich verpackt es in eine Gegenwart, die trotzdem was Zeitloses hat.
Na, jetzt haben wir doch ein kleines technisches Problem und versuchen das einfach mal vielleicht über eine andere Möglichkeit. Jetzt haben wir sie wieder. Ja, wir waren erst über Internetleitung verbunden, jetzt haben wir doch schnell noch zum Handy gegriffen. Herr Fuchs.
Das ist jetzt einfacher, weil das Internet ist, Sie erreichen mich in einem Kloster und das ist zwar sehr komfortabel, aber das Netz ist ein bisschen instabil. Also nochmal per Handy das Ganze. Also Andreas Kriegenburg, er arbeitet mit Harald B. Thor zusammen, seinem Leib- und Magenbühnenbildner. Und er hat nun eine große Architektur der Macht und vielleicht auch Ohnmacht geschaffen. Das ist ein riesiger Raum, der auch beweglich ist, in dem die Chormassen drapiert werden. Sehr kalt das Ganze. Auf der einen Seite gibt es dann noch eine Bar. Es gibt ein bisschen Urwald, so sieht das aus im Hintergrund. Es gibt auch einen Konzertflügel, auf dem man sich dann mal drapieren kann. Also eigentlich ein sehr großer, kalter, leerer Raum. Und diese Gesellschaft von Genua, das sind Leute von heute, die kommen nämlich im Businessanzug und mit Handys und Tablets herum und suchen einen neuen Anführer. Und das Ganze suchen sie, indem sie also mit ihrem Smartphone WhatsAppen. Und diese WhatsApp-Geschichten sieht man dann auch zum Beispiel projiziert. Das ist der Versuch, sozusagen etwas zu verheutigen. Aber um es gleich zu sagen, es ist nicht wirklich gelungen, finde ich.
Und Simon Boccanegra, diese Hauptfigur der Doge, was ist das für eine Figur, in diesem Fall gesungen von Lucas Salz, ja auch von ihm dargestellt?
Ja, das ist eine Figur, die sehr nah dann doch von der Personenführung an diesen großen schmachtenden Verdi-Rollen ist. Da wird also viel mit Händen gerungen. Der wirkt nicht so ganz wie ein Herrscher, der wirkt auch schon von Anfang an eher gebrochen. Da ist dann René als sein Widersacher Fiesco ja deutlich dunkel. Auf den Punkt zu bringen, die Schwierigkeit, finde ich, bei Kriegenburg ist, dass er keine wirkliche Deutung hat, dass er diese Geschichte brav heruntererzählen möchte und dass aber einiges in diesem ja eher szenischen Arrangement, das er macht, fast zur Parodie verkommt. Auch bei den Chören etwa, das ist natürlich unbeholfen irgendwie inszeniert. Das Erstaunliche ist, dass Kriegenburg, der ja so ein feiner Menschenbeobachter ist, im Schauspiel, dass er also auf der großen Opernbühne da irgendwie gar nicht zurechtkommt. Was er letztendlich wollte, es lässt sich wirklich nicht sagen. Ich bleibe, was die Inszenierung betrifft, relativ ratlos.
Das Musikalische, hat sie das versöhnt?
Absolut, da ist fix am wichtigsten fast zu sagen, meine große Überraschung, Valery Gergiev ist ja ein freundlich gesagt umstrittener Dirigent, zuletzt nicht gut dirigiert in Tannhäuser in Bayreuth und man hörte auch, auch deswegen, weil er parallel Boccanegra in Salzburg probt und das alles zu viel ist. Das war heute mit den Wiener Philharmonikern ein Abend der sehr schönen Momente und auch eines Klangflusses, der selten durch ein paar kleine Wackler und Koordinationsschwierigkeiten mit dem Chor unterbrochen wurde, aber das ist wirklich ein satter Verdi-Orgelton noch gewesen, bei dem man auf seine Kosten kommt. Und was das Ensemble betrifft, wir haben schon gesagt, also und gehört gerade, sowohl Lucas Salzi wie René Pape, ein wunderbares Zusammenspiel, Vokal, auch wenn sie dann im Duett eben singen. Das Rollendebüt von René Pape als Fiesco ist atemberaubend gut. Das ist ein perfektes Italienisch und eine wirklich perfekte Verdi-Stimme. Das, denke ich, wird in den nächsten Jahren hoffentlich bei ihm so weitergehen, dass er in diesen Partien besetzt wird. Und die einzige Frauenrolle ist ja Amelia Grimaldi, Marina Rebecca. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen schrill an der einen oder anderen Stelle, aber insgesamt auch gut gesungen. Überhaupt ein sehr ordentliches Ensemble. Man kommt musikalisch wirklich in jeder Hinsicht auf seine Kosten an diesem Abend.
Also die Inszenierung enttäuschend, musikalisch sehr überzeugend, was da Jan Florian Fuchs heute Abend in Salzburg gesehen hat. Simon Boccanegra, Giuseppe Verdis selten gespielte Oper in der Regie von Andreas Kriegenburg und in der musikalischen Leitung von Valery Gergiev. Es werden noch 6 Vorstellungen bis Ende August gespielt. Und ein letztes Wort noch vielleicht zu einem sehr berühmten Sänger, der in den letzten Tagen ja durchaus sehr umstritten auch diskutiert wird, nämlich Placido Domingo und die Vorwürfe sexueller Belästigung. Er ist ja in den nächsten Tagen auch angekündigt, in Salzburg aufzutreten. Bisher halten die Festspiele daran fest. Wir hören es auch von der Hamburger Elbphilharmonie, die zunächst noch festhalten will, einen Auftrittstermin. Wie realistisch ist das, dass er wirklich noch auftritt?
Also da muss man eben noch sagen, dass natürlich das Problem ist, dass er in den USA ja nicht mehr auftreten kann an verschiedenen Orten. Das liegt auch, glaube ich, an der Angst vor den Sponsoren, die sehr schnell und rigoros dann bei so einer Sache, bei solchen Vorwürfen abspringen. Das ist so extrem hier in Europa nicht. Im Moment ist es nach wie vor so, dass die Festspiele davon ausgehen, er singt diese zwei Abende. Ich muss allerdings sagen, wenn, das ist ja jetzt fast im Halbtagesschritt, dass wir neue Entwicklungen haben und weitere Opernhäuser und Konzerthäuser, die sich von ihm distanzieren, wenn das jetzt so weitergeht, denke ich, wird es schwierig. Ich könnte mir, es ist nur eine Prognose, vielleicht liege ich ganz falsch, vorstellen, dass er selber aufgrund dieses im Moment momentanen Druckes, der auf ihm lastet, selber sagen wird, er möchte im Moment, wie man so schön dann sagt, aus persönlichen Gründen hier nicht singen. Das könnte eine Lösung sein, bei dem natürlich auch beide Seiten dann ihr Gesicht wahren.
Jörn-Florian Fuchs, vielen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Als einen Vertrauensbeweis und eine große Ehre für die Nationalgalerie, so bezeichnet Kulturstaatsministerin Grütters ein Versprechen des Künstlers Gerhard Richter. Der hat zugesagt, einige seiner Werke dem geplanten Museum der Moderne in Berlin zur Verfügung zu stellen. Laut Grütters könne so Richters Werk dauerhaft und in einer weltweit renommierten Institution präsentiert werden, im Kontext anderer wegweisender Werke des 20. Jahrhunderts. Zuletzt hatte der Künstler ein eigenes Museum in seinem Wohnort Köln abgelehnt. Richter ist der höchstdotierte lebende Maler der Welt. Er gilt als derjenige, der die schon fast totgesagte Malerei in den 60er Jahren neu erfunden hat. Jedes Kind muss lesen lernen. Das fordert die Hamburger Kinderbuchautorin Kirsten Beuer. Heute, vor einem Jahr, startete sie dazu eine Petition. Rund 120.000 Unterschriften reichte die Autorin an das Bildungsministerium. Doch viel sei nicht passiert, kritisiert Beuer im Deutschlandfunk Kultur.
Bildungsarmut wird in Deutschland vererbt. Das heißt, das ist schon eine gesamtgesellschaftliche und eine staatliche Aufgabe. Warum schließen wir nicht einen Lesepakt, wie ein Digitalpakt geschlossen wurde, der jetzt Bundesmittel zur Verfügung stellt für dieses Problem?
Laut der sogenannten IGLO-Studie kann knapp ein Fünftel der Zehnjährigen in Deutschland nicht so lesen, dass sie die Texte auch verstehen. Grund zur Sorge bereitet auch die Schulabbrecherquote in Deutschland. Nach dem in Berlin vorgestellten Bildungsmonitor 2019 des Instituts der Deutschen Wirtschaft ist dieser auf 6,3% gestiegen. Bei ausländischen Schülern und Schülerinnen liegt die Quote noch höher, wie Hubertus Pellengar von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sagt.
18% der ausländischen Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule ohne Abschluss. Diese Tendenz ist steigend. Das ist für mich ein sehr besorgniserregender Befund. Ich finde das alarmierend.
Das Fazit des Bildungsmonitors: Trotz steigender Ausgaben für Bildung reichen die Anstrengungen nicht aus, um die Teilhabechancen junger Menschen zu sichern. Die Autoren empfehlen zudem eine bessere Sprachförderung an Kitas und eine Bildungsfinanzierung, die sich besonders an Schulen in sozialen Brennpunkten richtet. Die Hamburger Elbphilharmonie hält nach den Vorwürfen mehrerer Frauen gegen Opernstar Placido Domingo an dem Konzert im November fest. Das Konzerthaus teilte mit, nach jetzigem Stand werde er am 27. November in Hamburg auftreten. Man wolle sexuelle Übergriffe weder tolerieren noch verharmlosen. Als Konzerthaus sei man aber im Handeln auch an rechtsstaatliche Prinzipien gebunden. Für den Auftritt bestünden gültige Verträge. Mehrere Frauen hatten Domingo sexuelle Belästigung und unangemessenes Verhalten vorgeworfen. Daraufhin hatten die Opern in San Francisco und das Philadelphia Orchestra geplante Konzerte abgesagt.
Und jetzt geht's um Peaches, Musikerin und Performerin aus Berlin, die Sexualität und Körperlichkeit zum Thema macht und das radikal. In Hamburg zeigt sie jetzt Visuelles wie Musikalisches aus Anlass ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums die erste Möglichkeit, ihr Werk in all seinen Facetten zu sehen. Heute Abend hat im Rahmen dieser kleinen Peaches-Festspiele ein Bühnen-Happening-Premiere. Und das ist wiederum Anlass für Juliane Reil, in diesen Peaches-Kosmos einzutauchen.
Der Körper ist unser Gefäß. Wenn wir uns darin nicht wohlfühlen, wie kann man dann ein gutes Leben führen? Jeder muss sich in seinem Körper wohlfühlen können. Es gibt viele verschiedene Körper. Und es gibt viele verschiedene Wege von Genuss, Liebe und Beziehung. Heute sind wir diesen Dingen gegenüber aufgeschlossener. Aber nach wie vor müssen wir uns von einem Denken in binären Strukturen befreien.
Peaches. In den Nullerjahren begann die Kanadierin und Wahlberlinerin ihre Karriere mit Trash-Elektropunk. In die Fresse, So könnte man ihren Stil wohl am besten beschreiben. In ihren Texten und Shows ist sie bis heute auf Krawall gebürstet und queerfeministisch. Lange bevor das im Pop ein angesagter Trend wurde. Provozierend und gleichzeitig humorvoll trug sie auf der Bühne schon mal rosa Hotpants und eine umgehängte Penisprothese. Oder einen Ganzkörper-Vagina-Anzug. Im Herzen ist die Frau mit dem blondierten Irokesen vor allem eins. Eine Performerin. Das zeigt sie auch in den Proben zu ihrer Revue »There is only one peach with a hole in the middle«. Anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums fährt Peaches großes Besteck auf. Nach dem Vorbild glamouröser Diven wie Bette Midler oder Liza Minnelli, die gleichzeitig 70er-Jahre-Ikonen der queeren Community sind, performt sie eine Auswahl ihrer eigenen Songs. Die bunte, extrovertierte Show zeigt die vielfältige Welt von Peaches. Um die 40 Künstler und Künstlerinnen, mit denen sie sich verbunden fühlt, treten mit ihr auf. Zum Beispiel die amerikanische Drag Queen Christine und afroamerikanische Tänzerinnen aus New Orleans.
So, they walk off. You guys can be here already.
Die Band für die Show, von Schlagzeug über Tuba bis hin zu Geigen, ist vor allem weiblich besetzt. Die Performance der mittlerweile 52-jährigen Peaches wirkt immer noch energiegeladen. Trotzdem hat sich seit den Anfängen ihrer Karriere einiges geändert.
My body's getting old.
Mein Körper wird älter. Was sich verändert hat? Die Wahrnehmung. Bei dem, was ich mache und wie ich es erlebe. Ich versuche immer wieder neue Erfahrungen zu machen und das Gefühl zu haben, dass ich wirklich etwas lerne und mich weiterentwickle. Denn die Welt verändert sich und auch die Ideen. Selbst wenn ich progressiv in meinem Denken bin, muss ich mich selbst darin herausfordern. Nicht stehen bleiben, sondern weitergehen.
Mit ihrer ersten Kunstausstellung hat Peaches tatsächlich Neuland betreten. Auch sie ist Teil ihres 20-jährigen Jubiläums. In Whose Jizz Is This, zu Deutsch Wessen Wichse ist das, geht es um Masturbatoren, die nicht länger für die Selbstbefriedigung anderer herhalten wollen und sich vom Menschen emanzipieren. In einer Mischung aus Sounddesign, Licht, Film, Fotografie und Skulptur entwirft Peaches eine begehbare Installation, die stark von ihrer Bühnenbildästhetik geprägt ist. Riesengroße Masturbatoren ineinander verschlungen als Springbrunnen, der fröhlich Wasser speit. Oder Sexspielzeuge, die singen. Nicht besonders tiefgründig, aber amüsant.
We'll make it on our own. We'll fake it on our own.
Aber das Spiel mit Obszönitäten kennt man von Peaches. Richtig provokant ist das heute nicht mehr. Dafür wirkt die gezeigte Kunst zu naiv. Inhaltlich knüpft die Künstlerin an die Body Politics der 80er Jahre und queerfeministische Theorien in der Tradition von Judith Butler an. 2019 ist das nicht überholt, aber auch nicht so progressiv, wie es sich die Künstlerin anscheinend wünscht. Trotzdem, in einer Zeit, in der westlich-liberale Gesellschaften von einem Backlash konservativer Kräfte bedroht sind, ist es sicher nicht verkehrt, einer Künstlerin wie Peaches eine große Bühne zu geben.
Morgen und Samstagabend auf Kampnagel live und ihre Kunst im Hamburger Kunstverein bis Ende Oktober. Juliane Reil über Peaches. Auslastung 97%. Das Movimentos Tanzfestival in Wolfsburg ist ein Publikumserfolg und das schon seit einigen Jahren. Immer im Sommer versucht VW damit Besucher in sein Marketingzentrum Autostadt zu bekommen und holt auch große Namen dazu. So wie heute Abend. Elektronikstar Vangelis hat die Musik gemacht, die wir hier schon hören. Choreograf Russell Malefant die Bewegung arrangiert. Und rausgekommen ist The Thread, also der Faden. Es geht um Ariadne, es geht um den Minotaurus und es geht um das Labyrinth. Viele griechische Mythen an diesem Abend verbunden durch die Musik eben von Vangelis, dem Oscar-Preisträger, der Mann, der auch die Filmmusik zu Blade Runner gemacht hat. Das ist ein Teil dieser Choreografie, diese Musik und eine ganz andere aus diesem Abend, die hören wir jetzt. also sehr unterschiedliche Musiken. Elisabeth Nering kommt aus dieser Premiere. Wie wirkt diese Musik in der Choreografie?
Ja, Vangelis, das hat man ja gerade gehört, bringt beides zusammen, die elektronische Musik und Volksmusikelemente. Die werden zum Teil ganz geschickt miteinander musikalisch verwoben. Die Volksmusiken, die zu den echten Volkstänzen immer live gespielt wurden, die können ja was ungemein Schrilles, akustisch manchmal fast Quälendes haben. Die werden gespielt von Rasseln und manchmal quietschenden Blasinstrumenten. Das ist zwar sehr anregend, gerade für die Bewegung, aber in der Rhythmik auch kompliziert und gleichzeitig sehr ungewohnt. Und beide Qualitäten finden sich auch in der musikalischen Komposition, die Vangelis hier gemacht hat. Und da sind sie eben häufig unterlegt oder auch verwoben mit einem Dröhnen und Dräuen und Brummen und Donnern. Also er hat hier eine Musik komponiert, die nicht an Effekt spart, muss man sagen, sondern fast im Gegenteil die ganze Zeit auftrumpft. Das ist manchmal interessant, manchmal nervig, manchmal kitschig oder auch langweilig und dann auch wieder total hineinziehend und suggestiv.
Hm. Welche Tänze, welche Art von Tanz kommt aus dieser Musik, wird von dieser Musik inspiriert?
Genauso wie es in der Musik ja beides gibt, das Traditionelle und ich würde jetzt mal sagen, das Zeitgenössische, so funktioniert die Choreografie auch. Einmal ist sie ganz klar inspiriert von den griechischen Volkstanztraditionen, die ja von Region zu Region und sogar von Dorf zu Dorf in Griechenland ganz unterschiedlich sind. Das ist ja das ungemein Faszinierende an den Volkstänzen grundsätzlich, dass sie so unheimlich viele Abwandlungen kennen. Das, was wir hier bei Russell Mellifont auf der Bühne sehen, ist inspiriert von jetzt aber inzwischen Folklore. Das heißt, der Bühnenform als vom Ursprung abgelöste Varianten der Volkstänze mit so typischen choreografischen Strukturen wie Zirkel- und Kreistänzen, Ketten- und Linienformationen, Kreuz- und Steppschritten, also so auch diese typischen Verflechtungen der Arme. Und überhaupt sind die Tänzerinnen und Tänzer ständig in der Gruppe. Wenn die Gruppe als Ganze sich auflöst, dann in kleinen Gruppen. Also es gibt ständig Berührungen, die stehen in einer Reihe und sind verbunden mit den Armen auf den Schultern der Nachbarn und tanzen mit dieser ungeheuer schnellen Fußarbeit, die nicht so spektakulär, sprich kompliziert aussieht, wie sie eigentlich ist. Das heißt, wir sehen ganz viel Kollektive auf der Bühne und wenig Individualität.
Dann gibt es ja auch noch einen Titel dieses Abends, The Thread, also der Faden. Ich habe schon gesagt, da geht es viel um griechische Mythen. Ariadne, Minotaurus, das Labyrinth. Wie wird das genau in den Tanz übersetzt?
Ja, so war das angekündigt. Ich würde aber eher sagen, weil man von all dem eigentlich zumindest im Rahmen direkter Verweise überhaupt nichts gesehen hat, ich würde eher sagen, das ganze Stück ist mitsamt dem Tanz, der Musik und den Kostümen von der griechischen Kultur insgesamt und eben nicht nur von der Mythologie inspiriert. Einerseits natürlich von der Folklore in den Kostümen, die Tänzer tragen traditionelle Kostüme, zum Beispiel Stiefel und leicht pludrige Hosen mit Schärpen um den Bauch, gemusterte Hemden, die Frauen weite Kleider, die je nach Lichteinfall eine andere Farbe einnehmen und sehr schöne Bewegungen mitmachen. Viele Bewegungssequenzen erinnern in ihren Strukturen an griechische Vasendarstellungen. Und dann gibt es immer wieder Tanzsequenzen, in denen die ursprüngliche Ausdrucksform total zurückgenommen ist. Also da werden dann die Volkstanzelemente ganz reduziert und ganz klein und leise aus dem Kollektiv rausgenommen. Das heißt, da fragmentarisiert Russell Mellifont choreografisch. Und das ist insgesamt manchmal länglich, manchmal wenig spektakulär und dann wieder total spektakulär, eher auch fast zu viel durch die Musik. Und manche Szenen entfalten eine ungeheure Suggestivkraft, die mich total reingezogen hat.
Dann ist ja dieses Festival Movimentos von VW finanziert. Vielleicht sagen wir dazu auch noch mal ein paar Worte. Und findet ja statt im, ich nenne es mal Marketingzentrum, Autostadt. Jetzt an einem neuen Spielort, im Hafen, ne, glaube ich. Eine große Halle mit, glaube ich, 1400 Plätzen, habe ich mal geschaut. Die muss man ja auch mal füllen. Man kann es auch als PR-Maßnahme für ein Unternehmen ansehen, das ja auch im Abgasskandal neben anderen eine unrühmliche Rolle gespielt hat. Dann während dieser Zeit auch noch die Mittel für dieses Festival reduzierte. Ist das für Sie problematisch?
Also ich habe heute drüber nachgedacht. Bis heute ging es nämlich bei Movimentos eigentlich nie um direkte Werbung in eigener Sache. Das war für mich die letzten Jahre interessant zu beobachten. Man konnte fast vergessen, wo man ist, vor allem, wenn man nicht outdoor-affin ist, so wie ich. Und das ist ja auch richtig, wenn es um die Kunst geht. Und in diesem Jahr ist ja einiges anders. Sie haben es schon gesagt, eine neue Halle. Es gibt auch einen neuen Zeitpunkt für das Festival. Und zum ersten Mal hat einer der Geschäftsführer bei der kurzen Begrüßungsrede auch ein bisschen Eigenwerbung gemacht für die neue Event-Location, in der demnächst eben auch die Premiere, wie er sagte, eines neuen Produkts. Und ich sage jetzt natürlich nicht, welches Produkt gefeiert werden wird. Und das fand ich ein bisschen unelegant für den Rahmen, den wir eben mit dem Tanzfestival haben, bei dem es, wie gesagt, bisher nie ums Auto gegangen ist. Aber klar, ich meine, natürlich ist das eine ganz große Veranstaltung. Die neue Halle hat genauso viele Plätze, wie das Kraftwerk hatte. Über 1000 Plätze, die müssen gefüllt werden. Dafür ist auch, sage ich mal, die Programmatik, das sind ja hier alles so Hochglanzprodukte, die wir in anderen Städten nicht zu sehen bekommen, auch geeignet, sage ich mal, viel Publikum anzuziehen. Und das muss man dann aber auch wieder mal sagen, dass Movimentus es geschafft hat, echt ein großes Publikum zu gewinnen aus der Region, was ja nicht die schlechteste Geldausgabe ist für so einen Konzern.
Elisabeth Nehring, unsere Tanzkritikerin über Internetleitung in Wolfsburg, dort also im Hafen 1, diese neue Spielstätte in der Autostadt, wie gesagt, diesem Marketingzentrum von VW. Russell Mulliphant und Vangelis zusammen, diese Premiere mit diesem Abend The Threat und die nächsten Aufführungen morgen und übermorgen. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wenn der Hochstapler Felix Krull eine reale Figur wäre und nicht der Fantasie Thomas Manns entsprungen, er könnte ein reicher Mann sein. All die schönen Tantiemen aus Buch-, Film-, Hörbuchrechten. Von diesem charmanten Gedanken geht Gustav Seibt in der Süddeutschen Zeitung aus, um eine weniger charmante Geschichte aus der Wirklichkeit zu erzählen. Die verurteilte deutsch-russische Hochstaplerin Anna Sorokin hat einen Vertrag mit Netflix abgeschlossen. Reichtum, auch wenn er fingiert ist, zieht Reichtum an. Nach dieser Prämisse hatte die junge Frau sich für schwer reich ausgegeben. Schließlich müssen Kreditkarten nicht gedeckt sein, wenn man überzeugend genug vorgibt, dass sie es seien. Anna Sorokin ist aufgeflogen, könnte aber als wohlhabende Frau das Gefängnis verlassen, eben wegen des eindrucksvoll dotierten Vertrages mit Netflix. Jedoch, Verbrechen darf auch nach der Bestrafung nicht zur Erwerbsquelle werden, selbst wenn diese legal wäre, besagt ein amerikanisches Gesetz, das eine Staatsanwältin nun aufgespürt hat, um zu verhindern, dass Taten noch versilbert werden. In Deutschland gibt es solch ein Gesetz nicht. Der Bestseller nach Verbüßung der Strafe bleibt in Deutschland unangetastet, so die Süddeutsche und folgert, Felix Krull könnte sich manchen kostspieligen Hotelaufenthalt im Schwarzwald oder im Engadin leisten. Greta Thunberg, Ikone der Klimaschützer, macht es sich nicht leicht. Sie schläft, womöglich schon ganz seekrank, in einer engen Kajüte. Dass für ihre klimaneutrale Atlantiküberquerung mehrere Flugreisen von Begleitpersonen nötig sind, sei tatsächlich ein Problem, so die Taz. Thunberg hat sich in ihren Bemühungen, es allen recht zu machen, verrannt. Ihr Team hat einen Fehler gemacht. Doch das kann ihr nur gut tun. Nur Heilige machen keine Fehler. Die Debatte um Thunberg aber schweife ins Infantile ab. Es war nie vorgesehen, dass sie allein die Welt rettet. Warum etwa sei die Freiheit selbst in Gefahr, allein wenn diskutiert wird, Konsum zu verteuern? Da mag ein Mann wie der Philosoph Michel Onfray in der Welt noch so wettern. Greta Thunberg schadet der Vernunft. Klimaschutz ist nun ein Dauerappell und die Beilage zu jedem verdammten Schnitzel, meint die Taz und findet das ganz in Ordnung. Gar nicht in Ordnung findet eine Mutter, dass ihre 9-jährige Tochter nicht in einem Knabenchor mitsingen darf. Über die vermutete Diskriminierung entscheidet jetzt ein Gericht. Welt und Süddeutsche stimmen überein, da hilft alles Gender nix. Ein Jungschor klingt anders als ein gemischter oder ein Mädchenchor. Und während Manuel Bruck in der Welt unter der Schlagzeile Boys, Boys, Boys vor allem auf die 1300 Jahre alte Tradition von Knabenchören verweist, nun ja, die könnte man womöglich auch mal brechen, argumentiert Helmut Moreau in der Süddeutschen zwar polemisch, aber eben auch musikalisch prägnant. Mädchen in Knabenchöre zu klagen, das ist so, als würde ein E-Gitarrist um einen Platz bei den Philharmonikern streiten. Das ist denkbar, aber naheliegender wäre natürlich ein Job in einer Rockband. Und weiter, dieser spezifische Klang ist bedeutsam für Einrichtungen, die ja nicht einfach irgendwelche Männerbünde sind, sondern Kulturinstitutionen von Rang. Das mag nicht jedem gleich wichtig sein, es ist aber unschätzbar. Dass sich auch Streithähne ganz unvermittelt und fröhlich vertragen können, dokumentiert die Frankfurter Allgemeine. Autor Andreas Rossmann hatte sich in Sizilien ein Knöllchen eingehandelt. Nach herrlichem Wortwechsel mit dem italienischen Ordnungshüter bietet der Abschlag an. Das gibt es auch nur in Italien, Strafzettel mit Rabatt. Ein bisschen erschöpft vom virtuosen Disput brauchen beide Diskutanten erstmal einen Kaffee. Sagt der sizilianische Polizist zum deutschen Journalisten, hier um die Ecke ist eine Bar. Klemm den Strafzettel wieder unter den Scheibenwischer. Ich lade dich ein.
Ulrike Timm aus den Feuilletons vom Freitag. Das war Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.